Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Manchmal geht's ohne Worte einfach am besten. Das sagt eigentlich alles, oder? Schadenfreude. Muss man nichts mehr zu sagen, das verstehen alle, egal welche Sprache man spricht, wo man herkommt. Vielleicht ist es das, was GIFs so populär macht, diese kleinen Animationen und Videos, die es ja eigentlich nur zum Gucken gibt. Ich habe jetzt mal zu diesem Simpson-GIF nochmal den Ton hinzugefügt fürs Radio hier. Und wir sprechen diese Stunde noch ausführlich über GIFs, die ja eigentlich uralt sind und auch schon totgesagt waren. Und jetzt sind sie Standard und Facebook zahlt dafür hunderte Millionen Dollar. Was GIFs so populär, so bedeutsam macht, das hören wir hinten hier im Kompressor. Ich bin Massimo Maio. Schönen Nachmittag wünsche ich. Der Name Ron Cobb, der erzeugt wahrscheinlich jetzt bei den wenigsten Leuten Bilder im Kopf. Dabei haben sehr viele von uns ganz konkrete Bilder von Ron Cobb abgespeichert, weil er war einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filmdesigner. Das Auto zum Beispiel für Zurück in die Zukunft hat er entworfen oder auch das Raumschiff für den ersten Alien-Film. Er war bei Star Wars beteiligt und bei vielen anderen sehr großen Produktionen. Und jetzt ist Ron Cobb gestorben im Alter von 83 Jahren. Und eine, die sich in ihrer Arbeit mit seinem Design befasst hat, das ist die Kuratorin Christina Jaspers von der Deutschen Kinemathek in Berlin. Und mit ihr habe ich über Ron Cobb und seinen Einfluss gesprochen.
Ja, hallo, guten Tag.
Erstmal, ist es so ein typisches Filmdesigner-Schicksal, dass man irgendwie so viel sehr Bekanntes geschaffen hat und kaum jemand einem beim Namen kennt? Das ist ja ziemlich bescheiden für die glamouröse Filmwelt.
Ja, das ist ein bisschen tragisch. Das hat natürlich wirklich was mit der Organisation zu tun, wie solche Filmdepartments funktionieren. Und Ron Cobb ist ein ganz typisches Beispiel. Ron Cobb hat als Production Designer gearbeitet, aber meistens eher als Concept Artist im Art Department. Und die Personen, die zeichnen gar nicht mit ihrem Namen, die tauchen gar nicht weiter auf, sondern die werden einfach subsumiert. Und das ist so ein typisches Schicksal, dass jemand dann eigentlich ein bisschen zurücktritt, obwohl er so prägende Zeichnungen macht.
Trotzdem aber hatten Sie auch explizit Ron Cobb-Zeichnungen in einer Ihrer Ausstellungen, nämlich in der Science-Fiction-Ausstellung Things to Come vor etwa 3 Jahren. Was genau war da zu sehen von Ron Cobb?
Ja, wir haben diese Ausstellung hier wirklich sehr groß angelegt und ich konnte mit meinem Kollegen Nils Warnecke auch in die USA reisen und wir waren da direkt bei den Studios und konnten also Material recherchieren. Und bei Fox beispielsweise sind wir auf Zeichnungen von ihm zu Alien gestoßen, die wirklich sehr schön gestaltet sind. Also er hat so einen ganz typischen Zeichenstil, sehr akribisch auch, oft mit Bleistift und so ein bisschen koloriert. Die waren sehr, sehr schön. Wir waren aber auch bei Lucasfilm und man muss ja sagen, George Lucas hat einfach alles aufgehoben von den Star Wars Filmen. Da wird wirklich in den Schubladen, in den Regalen findet man jedes Detail. Und dort waren dann auch noch sehr schöne Alien-Entwürfe von ihm für frühe Star Wars Filme zu finden. Und da waren wir ziemlich fasziniert und haben auch 2 von diesen Blättern ausgestellt.
Also Sie haben jetzt schon gesagt, Alien-Figuren für Star Wars hat er gemacht. Er hat für den Film Alien, glaube ich, das Raumschiff gezeichnet für Zurück in die Zukunft. Das Auto, gibt es noch anderes, was man von ihm kennen könnte?
Also bei Star Wars gibt es eben Aliens, die unheimlich fantasievoll auch sind. Also ein ganz typisches Element in fast allen Star Wars-Filmen sind ja diese Alien-Kantinen, wo man so eine große Diversität an außerirdischen Lebewesen findet. Und dort hat er also sehr schöne Aliens gezeichnet, also auch tragisch, die an der Theke hängen und durch ihren Strohhalm trinken mit rundem Buckel. Und da sieht man, dass er ja auch ein Karikaturist war. Also man erkennt so einen bestimmten Stil, der schnell mit leichter Hand und auch sehr witzig gezeichnet ist. Und wenn ich noch einmal zu der Nostromo, also zu dem berühmten Raumschiff aus Alien zurückkomme, von Ridley Scott, da muss man sagen, das ist natürlich eine Produktion, die insgesamt extrem designt ist. Und sich da einzufügen, also bei einem Regisseur, der selber vom Design kommt, dann gab es noch Möbius, ein berühmter Graphic Novel Zeichner, der involviert war. Und da musste sich Ron Cobb natürlich auch einfügen und also bestimmte zeichnerische Elemente von denen übernehmen und hat sie dann aber sehr im Detail ausgearbeitet. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was sind noch so typische Elemente von ihm? Ich glaube, er hatte eine große Affinität zu Fahrzeugen generell. Also ob das jetzt das Auto aus Zurück in die Zukunft ist oder ob das eben Raumschiffe oder andere Gefährte sind. Auch seine anderen Zeichnungen zum Beispiel für Total Recall zeigen so eine gewisse Technikaffinität. Da hat er die Marsstation zum Beispiel ziemlich genau übersetzt.
Sie haben es jetzt schon gesagt, dass er eben nicht nur Filmdesigner war, sondern Ron Kopp war auch Cartoonist und Karikaturist. Ist das sozusagen das, was ihn auch ausgezeichnet hat? Würden Sie sagen, das ist so sein typischer Stil, den dann auch vor allem Ron Kopp hatte?
Ja, ich glaube tatsächlich so ein gewisser Humor, der sich darin wiederfindet, der hat sicherlich auch in diese Zeichnung eingewirkt für den Film, wo auch, muss man sagen, beim Science-Fiction-Genre nicht immer alles nur ganz ernst ist, sondern gerade eben Filme wie Total Recall, Zurück in die Zukunft oder auch bei Star Wars gibt es ja auch durchaus viele lustige Elemente. Und es ist sicherlich eine große Qualität, dass er sehr schnell zeichnen konnte. Das ist ja etwas, was sowohl die Regisseure als auch die Produzenten immer sehr zu schätzen wissen, wenn man zusammensitzt, Ideen entwickelt und dann ist jemand da, der das schnell scribbeln kann. Und das ist natürlich eine Qualität, die so ein Cartoonist oder Karikaturist besitzt.
Der sehr bekannte und gleichzeitig doch auch unbekannte Filmdesigner Ron Kopp ist jetzt im Alter von 83 Jahren verstorben und von seiner Arbeit erzählt und sie eingeordnet hat. Christina Jaspers, Kuratorin an der Deutschen Kinemathek. Vielen Dank, Frau Jaspers.
Ja, vielen Dank.
GIFs, diese Mini-Videos, Mini-Animationen, die gibt's schon ewig, für digitale Verhältnisse wirklich ewig, weil Anfang der 90er sind die schon entstanden, waren zwischendurch ja auch mal weg, weil dann eigentlich schon zu all, mittlerweile aber gar nicht mehr all. GIFs sind voller Standard, bieten riesigen kreativen Freiraum und es hat sich auch eine ganze Industrie um die GIFs entwickelt mittlerweile. 400 Millionen Dollar hat Facebook ja vor ein paar Monaten für die GIF-Plattform Giphy gezahlt. Das ist eine ziemlich bemerkenswerte Geschichte, die das alte GIF da hingelegt hat und diese Geschichte beschrieben und analysiert hat jetzt Tilman Baumgärtel, der ist Professor für Medientheorie an der Uni Mainz, hat das Buch geschrieben GIFs Evergreen aus Versehen. Hallo Herr Baumgärtel.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben sich jetzt viel mit GIFs befasst, kennen quasi GIFs aus knapp 3 Jahrzehnten. Haben Sie sowas wie ein Lieblings-GIF oder so?
Ja, ich habe bei der Recherche für das Buch ja auch die ganze Geschichte des GIFs mir nochmal angeguckt und bin da also auch so Beispiele aus der Frühzeit des GIFs in den 90er Jahren gestoßen. Die sind auch in dem Buch abgebildet, so eine ganze Seite mit solchen Augenmotiven. Augen, die zwinkern, Augen, die aggressiv gucken, Augen, die sich schließen, runde Augen, Mandelaugen, blaue Augen, schwarze, braune Augen. Und das ist so im Zusammenklang eigentlich eine sehr schöne Sache. Das ist allerdings vielleicht ein bisschen spezialistenhaft, wenn der Zuschauer, den ich es im Radio ja nicht zeigen kann, leider sich das vorstellen will, was ja bekannte GIF-Motive sind, die immer wieder verwendet werden, ist zum Beispiel dieser Michael Jackson aus dem Thriller-Video, der da so Popcorn in sich reinschaufelt, oder Captain Picard aus Star Trek, der sich so an den Kopf fasst, diese Facepalm-Geste. Das sind so Bilder, die man oft bei Twitter oder auch sonst in den sozialen Medien als Reaktion gepostet sieht.
Genau, ich glaube, die haben wir auch gleich alle vor Augen, wenn man das so beschreibt, wie Sie das gerade machen. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen in die Geschichte der GIFs. Die ist ja wirklich uralt. Anfang der 90er ging es los und tatsächlich durch einen Zufall eigentlich. GIFs waren gar nicht als Animation gedacht, oder?
Genau, eigentlich sogar noch früher, also CompuServe, das war so ein Online-Dienst damals, das Internet war ja damals für den Normalverbraucher noch unzugänglich und da gab es halt solche kommerziellen Online-Dienste, CompuServe war einer davon, der hat später auch in Deutschland operiert und die haben 1987 schon den ersten GIF-Standard veröffentlicht. Und zwar eigentlich für einen ganz anderen Zweck. Es ging nämlich eigentlich darum, diese ganzen Computer, die über CompuServe miteinander verbunden waren, in die Lage zu versetzen, dieselben Bilder zeigen zu können. Damals gab es Amiga, da gab es Amstrad, da gab es Apple, da gab es Computer, da gab es PCs. Und die hatten alle verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Software und konnten deswegen nicht dieselben Bilddateien zeigen. Und dieser GIF-Standard, deswegen heißt er auch so Graphical Interchange Format, war das erste Format, das aber nicht bewegte, sondern ganz normale, unbewegte Bilder auf jeder beliebigen Computerplattform zeigen konnte.
So, zum ersten Mal beliebt wurde das GIF ja dann quasi mit Beginn des World Wide Web, wenn ich das richtig verstehe, so Mitte der 90er. Da gab es dann diese vielen animierten kleinen Bildchen, zum Beispiel diese Männchen mit Schaufel, Spitzhacke, die sich da die ganze Zeit bewegen. Das war der erste Erfolg, oder?
Genau. Und zwar deswegen, weil das eigentlich die erste Methode war, in diesem frühen Web überhaupt irgendwie Bewegung auf Webseiten zu bringen. Heute im Zeitalter von YouTube und Netflix kann man sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber am Anfang waren halt Webseiten schwarze Schrift auf grauem Hintergrund, dann war es schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, dann kamen die ersten Bilddateien, die damals zum Teil noch sehr lange gebraucht haben, um einfach herunterzuladen und um halt auf so eine Homepage, wie man das damals nannte, so ein bisschen Leben zu bringen, sind halt diese ersten GIF-Animationen verwendet worden, die aber eigentlich wenig mit dem zu tun haben, woran wir heute denken, wenn wir von GIF-Animationen sprechen. Das waren eigentlich eher so kleine Cartoons oder kleine Comiczeichnungen, wo sie aus ein paar Pixeln bestanden und ja, die halt sehr geringe Downloadzeiten hatten. Das hat auch den Teil, einen Teil ihres Reizes ausgemacht.
Und genau, in den 90ern war das sehr beliebt. Dann ab 2000 ungefähr waren die GIFs eigentlich gar nicht mehr so beliebt, weil da gab es natürlich andere schöne Animationsmöglichkeiten im Netz. Aber spannend ist, dass die GIFs dann eben nicht verschwunden sind, sondern die kamen dann wieder. Wie kam es denn zu dieser Wiederentdeckung?
Ja, da gibt es eine Reihe von Gründen wahrscheinlich. Also einer war, glaube ich, einfach so eine Art Nostalgie plötzlich, die sich so für dieses alte Netz entwickelt hat, so in den Nullerjahren, als man gemerkt hat, hier beginnt jetzt so das Web 2.0, eine neue Entwicklung. Und plötzlich hat man da dieses antiquierte Medium wiederentdeckt. Das dürfte ein Grund gewesen sein. Dann ganz praktisch halt das Aufkommen der sozialen Medien, wo man halt in Diskussionen, im Austausch oft mit so einem GIF, wie ähnlich wie auch mit den Emojis halt sehr schnell was ausdrücken konnte, ohne einen langen Satz oder einen langen Post oder eine lange Replik zu schreiben. Und es hat sicher dann auch was damit zu tun, dass halt das Smartphone zum Internet Zugang geworden ist und man da halt einfach durch diese sich wiederholenden Bilddateien halt auch so ein Medium hat, das auch so einem unkonzentrierten, nicht so fokussierten Blick was zu bieten hat. Also es gibt nicht den einen Grund, es gibt eine Kombination von Gründen, würde ich sagen.
Und trotzdem ist es ja schon eine sehr bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Also das GIF ist ja wirklich so, wie Sie sagen, irgendwie Jean-Luc Picard mit seinem Facepalm oder Orson Welles, der Hände klatscht oder so. Das haben wir ja alle vor Augen. Ist der Grund, warum das so beliebt ist, auch der, dass es halt so universell verständliche Kommentare und Kommunikationsmittel sind? Oder?
Genau, dadurch ist so eine ganze Lingua Franca entstanden, die man auch versteht, wenn man sich verbal nicht versteht, die auch wieder neue eigene Ausdrucksformen möglich gemacht hat. Also dieser Ausdruck Facepalm beispielsweise, das sagen Leute vielleicht sogar im Gespräch, ohne sich an den Kopf zu tippen. Mhm. Also da ist so eine eigene netzspezifische Form der Kommunikation entstanden, die nicht verbal ist. Und das macht sich ein Teil des Reizes aus. Dann natürlich auch der Reiz, mit so popkulturellem Material zu spielen, das auch umzuwidmen. Das ist eigentlich das, was mich als Wissenschaftler interessiert, wie also einmal dieses Dateiformat per se sich von den Nutzern angeeignet worden ist. Denn wie gesagt, das, wofür es heute benutzt wurde, ist es eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Auch diese Möglichkeit, da mal Animationen zu zeigen, ist eigentlich von den Schöpfern überhaupt nicht vorhergesehen worden. Das war in gewisser Weise auch schon so eine Aneignung. Und dieser Aspekt, dass man da jetzt so eine zweite Verbalisierungsebene jenseits der Schrift, die im Internet halt lange dominant war, hat, das ist natürlich auch wieder so eine Art, wie Leute mit Technologien plötzlich was anfangen, was die Schöpfer nie vorher gesehen haben und auch sonst keiner geahnt hat.
Und natürlich ist es mit GIFs genauso wie mit allem, was im Netz dann besonders beliebt ist. Das wird zu Geld, das wird zu Ware. Facebook hat die Plattform Giphy gekauft für 400 Millionen Dollar im Mai. Und ihr Buch, das endet mit dem Satz, in Zukunft sollen die GIF-Animationen für Mark Zuckerberg spionieren gehen. Das klingt, als wäre das vorbei mit diesem anarchisch-kreativen Geist der GIFs, oder?
Ja, da hat mir wirklich jetzt, also das hat wirklich, diese Meldung kam, als ich gerade mit dem Manuskript in den letzten Zügen lag, dass Facebook eben Giphy gekauft hat und alle oder viele Beobachter der Szene haben sich gefragt, warum eigentlich? Man muss sagen, dass Facebook immer sehr schlau eigentlich investiert hat und Instagram zu einer guten Zeit gekauft hat, Oculus Rift, also die wissen schon, also sie haben ein gutes Gespür dafür, was so Firmen sind, die Potenzial haben und hier wird halt auch vermutet, neben dem rein monetären Gewinn durch Werbung und so, dass man mit diesen GIFs eben auch, wenn die bei anderen Plattformen gepostet werden, die nicht zu Facebook gehören, sehen kann, was sind so Trends, was sind so Themen, die da gerade hochkommen. Und ja, so sind diese ganzen GIFs, die eigentlich komplett unkommerziell entstanden sind, wo es interessanterweise auch nie irgendwelche rechtlichen Auseinandersetzungen gegeben hat, was Urheberrecht betrifft beispielsweise, obwohl der ununterbrochen eigentlich geklaut wird aus Filmen, aus Serien. Trotzdem hat da niemand versucht, irgendjemand wegen eines GIFs zu verklagen und auch CompuServe selbst hat das Format nie patentiert, was sie hätten machen können. Und ja, nach mehr als 4 Jahrzehnten landet das Ganze dann doch bei einer, nee, Entschuldigung, seit mehr als 3 Jahrzehnten landet das ganze Format dann letztlich doch bei einem, ja, bei Facebook halt.
Eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die es auch nachzulesen gibt, in ziemlich kompakter Ausführlichkeit, würde ich mal sagen, in dem Buch von Professor Tilman Baumgärtel. Das heißt GIFs, Evergreen aus Versehen, ist Teil der Reihe Digitale Bildkulturen, erschienen im Klaus-Wagenbach-Verlag, hat 80 Seiten und die kosten 10 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Baumgärtel.
Ja, gerne. Dankeschön. Tschüss.
Spionage und Kunst sind vielleicht verwandter, als man so auf den ersten Blick denken mag. Bei beiden geht es um diese Zwischenwelt zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Beide erfinden was, was dann sehr real wird. Und tatsächlich gibt es auch in der Geschichte viele Beispiele, wie die Welt der Spionage auch die Welt der Kunst beeinflusst hat und vielleicht auch umgekehrt. Genau diesen Fragen geht eine neue Ausstellung nach in der Frankfurter Schirn. Die heißt We Never Sleep, eröffnet morgen offiziell. Aber unser Kulturspion Rudolf Schmitz, der hat sich da schon mal reingeschlichen.
Die Zukunft wird von China kontrolliert. Ein selbstfahrendes Taxi in Detroit ist auf der Suche nach einem geheimnisvollen Ort, der Freiheit verspricht. Es geht darum, der Gesichtssoftware-Erkennung zu entgehen. Das ist der Plot eines Films von Lai Myung. Und nicht nur hier ist die Ausstellung verdammt nahe an der Gegenwart. Eine Kulturgeschichte der Spionage im 20. und 21. Jahrhundert, von Mata Hari bis Edward Snowden, das ist ein wahnwitziges Projekt. Vor allem, wenn Kulturgeschichte und Kunst zusammengespannt werden. Kunsthallendirektor Philipp Demand.
In der Tat geht es in dieser Ausstellung ja genau um diesen Spannungsbogen zwischen Realität und Fiktion. Das ist ja ein schmaler Grat, auf dem sich Spione möglicherweise genauso bewegen, wie Künstler das tun. Es geht ja auch um Vernebelung von Fakten, um alternative Fakten. Aber auch der einzelne Bürger kann ja heutzutage, was vor 30, 40 Jahren so noch gar nicht möglich war, zu einer Figur der Spionage, vielleicht sogar einer positiven Figur aufsteigen. Denken Sie an das Phänomen des Whistleblowings.
Ein weites, nebliges Feld also. Die Bandbreite der Ausstellung ist beträchtlich, freundlich gesagt. Da gibt es realgeschichtliche Objekte, wie die Kugelschreiberkamera, den Spazierstock mit Giftladung, die Kodiermaschine Enigma. Dann die Filmplakate und Filmausschnitte, die kräftig am Mythos basteln. Schließlich aber hochkomplexe Künstlerstatements zu Verschwörungstheorien oder militärisch-staatlichen Forschungsprogrammen. Mit der labyrinthischen Eingangssituation schafft sich die Ausstellung ihr eigenes Symbol. Das Thema ist super komplex, schwer in den Griff zu kriegen, die Schau kommt immer wieder ins Taumeln. Wie gefährlich die Gratwanderung zwischen Wahrheit und Lüge, Fiktion und Realität sein kann, erfuhren einige Künstler am eigenen Leib, in der DDR zum Beispiel.
Für mich ist eine ganz wichtige Arbeit in der Ausstellung die Arbeit von Cornelia Schleime, die sich eben auf der einen Seite mit dem Titel »Ich halte doch nicht die Luft an« eine Plastiktüte über den Kopf zieht, sich damit fotografiert und damit auf ihre Ausbürgerung aus der DDR reagiert und das eben konfrontiert mit Stasi-Akten von ihr. Sie ist ja selbst überwacht worden, die sie wiederum künstlerisch verarbeitet und mit Fotos, die so in diesen Akten nicht drin waren, kollagiert. Das heißt, sie haben in der künstlerischen Verarbeitung oft noch 2, 3 Umdrehungen mehr als im kulturhistorischen Objekt.
Können bestimmte staatliche Vernebelungsaktionen eventuell nur noch im Medium künstlerischer Aktivität verstanden und aufgeklärt werden? Die Schirn-Ausstellung vermittelt diesen Eindruck. Die englische Recherchegruppe Forensic Architecture versucht zum Beispiel zu ermitteln, wer den venezolanischen Rebellenführer Oscar Perez umgebracht hat. Co-Kuratorin Katharina Dohm.
Es ist eine Internetarbeit, in der man anhand von Dokumentationen, abgehörten Polizeifunk, Zeugenaussagen, Mobiltelefonauswertung etc. etc. versucht herauszufinden, von wem ist er erschossen worden. Von den eigenen Leuten, von Milizen, vom Militär, von der Polizei.
Im 21. Jahrhundert gewinnt die Kulturgeschichte der Spionage eine weitere entscheidende Facette. Whistleblower wie Edward Snowden machen den Spion zur positiven Figur, die staatliche Vertuschung und Fehlinformationen bekämpft. Von Snowden beeinflusste Künstler, Trevor Paglen oder Terence Simon, beweisen mit gefundenem Fotomaterial, welche Ungeheuerlichkeiten sich unter perfekten medialen Oberflächen verstecken.
Trevor Paglen zeigt ein Unterseekabel, ein hinreißend schönes Bild. Und man muss 3-mal hinschauen, um dort ein ganz harmloses kleines Kabel zu sehen. Und auf der einen Seite ist es eben das Kabel, das die Daten übermittelt. Und zum anderen hat es eben auch was Psychoanalytisches. Es ist eben diese Untiefe, dieser Subtext, der mitschwingt.
Die Frankfurter Ausstellung We Never Sleep will sehr viel, kriegt aber die facettenreiche Geschichte der Spionage nicht wirklich in den Griff, kann die spezifische Erkenntnisleistung der Kunst nicht immer klar machen. Aber das Thema ist klasse und jedes Experiment wert. Alle, die das nötige Spionagegen besitzen, kommen hier garantiert auf ihre Kosten.
Rudolf Schmitz war in der neuen Ausstellung in der Schirn in Frankfurt. We Never Sleep heißt sie. Morgen ist die offizielle Öffnung und dann läuft sie bis zum 10. Januar. Wie sprechen Radiomoderatoren über Musik? Paul Luhn hat in seinem Soundarchiv ein paar Beispiele gefunden, die eher entlarvend klingen.
Fundstück.
Über Musik zu sprechen ist nicht immer leicht, weil sie den Menschen unmittelbar und emotional erreicht. Dass es vom Schreibtisch der meisten Musikjournalisten einen Direktzugang zur Phrasenhölle gibt, ist aber möglicherweise ein deutsches Phänomen. Der Musiker Felix Kubin hat Mitschnitte von Musiksendungen im Radio auf dieses Thema hin untersucht. Und die Perlen daraus bilden eine eigene Abteilung in seiner 2014 entstandenen Komposition Chromdioxidgedächtnis.
Das war ein Stück der genialen Dilettantentruppe Die tödliche Doris genannt. Und das Stück hieß Marika Röck.
Die Headboys mit ihrem Superknaller Shape of Things to Come.
Leave in Silence, Depeche Mode, ein Synthie-Pop-Schmachtfetzen.
Kebab-Träume heißt dieses Stück, ist eine neue Platte von der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
So, das erste Stück spielte Jean-Michel Jarre auf dem Synthesizer.
Das nächste Mal gibt es...
Liesbeth, gab's kein Herz als dein Herz aus Paprika.
Und dann heißt die Gruppe auch noch Apo, oh Superman. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich will es euch wirklich nicht zumuten. Ihr sollt vom Abend ja auch noch was haben. So,
das war das Stück Geflüster von Frieda Butzmann. Auch hier wird die Platte erst in einigen Monaten erscheinen. Die tödliche Doris legt wie alle genialen Dilettanten keinen Wert auf Publicity und großen kommerziellen Erfolg.
Kim Wild war das zum Abschluss unserer Plattenkiste. Na, wie sieht's denn nun aus, Christina, Boris und Andreas? War's schlimm heute?
Nein.
Now, it can't be easy living with a nickname like the Whirlwind Wizard of the Ivories, especially when you invented it yourself to describe one of various fake identities. But such is life in the shadowy, illusory world of Felix Kubin. He wrote a letter about himself, which is strong on atmosphere, but light on believable facts, actually. Anyway, this is what he says. It's just brutal, hysteric music. This is my true nature, but to be honest, I hate Wagner. My uncle, Arthur von Bernstorff, always took me to bloody Wagner Nazi concerts. I was 10 and wanted to listen to Stravinsky and West Side Story. Well, you get the picture. This track's called Termites.
Unser heutiges Fundstück, entdeckt von Paul Luhn. Die laufen hier im Kompressor ja regelmäßig, die Fundstücke. Und sie sind aber auch alle zu finden zum Nachhören und zum selber auch mal archivmäßig rumstöbern auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de/Fundstück. Die Filmwelt in Corona-Zeiten, das ist ja mittlerweile eigentlich gar keine Ausnahmeerscheinung mehr. Das ist ein Normalzustand, an den man sich gewöhnt hat. Und trotzdem sorgen aber die Maßnahmen und die Einschränkungen natürlich für immer wieder neue Entwicklungen für den Film. Und das sind nicht nur schlechte Entwicklungen. Unser Filmfachmann Christian Berndt hat die Filmnews in Corona-Zeiten.
Straßenhunde in Moskau. Der Dokumentarfilm Space Dogs folgt ihnen auf Augenhöhe. Realistisch, brutal und anrührend taucht der Film ein ins Sozialleben der Hunde, aus deren Sicht man den Moskauer Alltag erlebt. Der erstaunliche Film lief am Samstag auf dem Let's Dog, dem ersten deutschen Dokumentarfilmtag. Über 80 Kinos und alternative Abspielorte waren mit dabei, vom ältesten Autokino Ostdeutschlands in Zempo bis hin zum Kölner Radstadion, wo Space Dogs lief.
Und zwar mit freiem Eintritt und expliziter Einladung von Hunden und Hundebesitzern, die gemeinsam an diesem Ort den Film gucken sollen.
Sagt Eva Rink, die Leiterin von Let's Dog. Initiiert wurde das Projekt vom Interessenverband der deutschen Dokumentarfilmschaffenden. Die Co-Vorsitzende Susanne Binninger.
Wir wollten mit dieser Kampagne den Kinodokumentarfilm feiern. Und dieses Datum, der 19.09., ist nicht zufällig gewählt, denn an diesem Tag wird die AGDOC 40 Jahre alt.
Trotz gewachsener Präsenz im Kino führt der Dokumentarfilm immer noch ein Nischendasein auf der Leinwand. Doch auf Festivals laufen Dokumentarfilme gut und dort wird ein junges Publikum erreicht. Auch deshalb war es den Initiatorinnen wichtig, Let's Dog trotz Pandemie nicht online, sondern öffentlich und in Anwesenheit von Filmteams zu präsentieren.
Es geht darum, wieder zusammenzukommen, vor Ort, in den Kinos, gemeinsam zu debattieren.
Die Kinos haben selbst über ihr Programm entschieden.
Und auch das ist vielleicht nochmal auch ein Effekt der aktuellen Situation. Viele Kinos haben sich regional orientiert, wollten auch ganz bewusst offensichtlich Filme aus ihrer Region zeigen, mit Filmemachern und Filmemacherinnen aus der Region.
Let's Talk soll nun jedes Jahr stattfinden.
Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen.
Christopher Nolans Tenet läuft inzwischen weltweit. Auf den Science-Fiction-Thriller hat die gesamte Filmbranche große Hoffnungen gesetzt, er soll den Kinoneustart einleiten. Aber in den USA bleibt das Publikum weg. Hierzulande sieht es anders aus, meint der Geschäftsführer der Kinokette Cinemax, Frank Thomsen.
Tenet war in Deutschland ein echter Erfolg. Er hat gestern nach 3 Wochen den millionsten Besucher im Kino begrüßt. Und wir hatten, als wir Ende letzten Jahres unsere Erwartungen für dieses Jahr definiert haben, sind wir davon ausgegangen, dass dieser Film 1,2 Millionen Besucher in die deutschen Kinos bewegt. Und die wird er jetzt übertreffen.
Tenet zieht in ganz Europa Publikum an. Trotzdem hat Hollywood die Filmstarts der großen Blockbuster verschoben. Aber Thomsen ist optimistisch.
Wir haben Mitte Oktober mit Tod auf dem Nil oder auch mit dem Familienfilm Jim Knopf und die Wilde 13 auch 2 Filme, die Potenzial für deutlich mehr als 1 Million Besucher haben. Und am 12. November startet nach heutiger Erkenntnis James Bond, der mindestens mal 6,5–7 Millionen Besucher in die deutschen Kinos bewegt. Insofern kommen auch weitere Filme, auf die man aufbauen kann.
Der europäische Erfolg von Filmen wie Tenet, meint Thomsen, werde die Hollywood-Studios motivieren, wieder Blockbuster herauszubringen. So könnte Tenet doch noch zum erhofften Zugpferd werden.
Wir lassen uns das!
Der Verschwörungstheoretiker Bodo Schiffmann agitiert gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Seine Videos werden unter anderem von Til Schweiger geteilt. In Hollywood verbreiten Schauspieler wie Woody Harrelson Verschwörungstheorien über Corona. Äußerungen von Prominenten entfalten Wirkung.
Es gibt in der Psychologie auch das recht gut untersuchte Phänomen, dass immer dann, wenn wir jetzt keine Lust oder keine Zeit haben oder es uns auch zu komplex ist, um Sachen vom Inhalt her zu verstehen, dass wir uns dann auf andere Merkmale zu verlassen, zum Beispiel, wie sympathisch ist denn die Person, die uns gerade was erzählt.
Meint Marius Raab, der an der Uni Bamberg zu Verschwörungstheorien forscht. Verschwörungstheorien müssen aber nicht per se schlecht sein.
Der Mechanismus, dass Menschen versuchen aufzudecken, Rätsel zu lösen, und das sehen wir in unserer Ästhetikforschung ja auch, das ist eben was, was die Leute total glücklich auch machen kann. Und dieses Aufdecken gehört ja auch irgendwie zur Demokratie dazu. Oder gerade wenn es jetzt mal in nicht-demokratische Staaten gehen, das sind ja die Leute, die zwischen den Zeilen lesen. Das sind ja dann sogar die Leute, die diese Gesellschaft vielleicht irgendwann zum Positiven verändern können.
Gefährlich wäre es, wenn sich Verschwörungstheorien gegen Demokratie und Menschenwürde richten. Aber vom Grusel an der Verschwörung lebt auch das Kino.
Das ist halt Stoff für Filme natürlich und drum ist Hollywood, ich will jetzt nicht sagen eine Verschwörungstheoriefabrik, aber natürlich eine, die in Filmen mit diesem Verschwörungsthema spielt. Nehmen Sie Game of Thrones, das war eine einzige Geschichte von politischen Intrigen, von Verschwörungen.
Kritisch werde es, wenn Szenarien einer korrupten Politik, wie sie zum Beispiel House of Cards entwirft, demokratiefeindliche Ressentiments befördern würden. Aber was Verschwörungstheorien betrifft, ist Hollywood derzeit im Vergleich zum Weißen Haus wahrscheinlich harmlos.
Christian Berndt mit dem aktuellen Überblick über die Filmwelt in Corona-Zeiten hier in Deutschlandfunk Kultur.